Hallo und herzlich willkommen zum 22. kommunalpolitischen Podcast der liebenswerten, engagierten kommunalen Fraktionen Grünes Forum und Piraten Ludwigshafen. Heute am 1. Januar ein Neujahrspodcast. Ja, tatsächlich, keiner wollte das erst glauben, aber wir haben uns getroffen, um das neue Jahr zu begrüßen mit einem Rückblick vor allem. Mit einem kleinen Ausblick natürlich auch und beginnen aber mit den besten Wünschen für die Stadt, die Bevölkerung und den ganzen Erdkreis. Von uns mögen alle Träume und Vorhaben in Erfüllung gehen, sofern sie gerecht und gut sind. Wie so oft mit dabei, meine Wenigkeit Heinz Zell und auch unser werter Fraktionsvorsitzender Raik Dreher. Hallo Raik.
Hallo da draußen und die Welt und der gesamte Erdkreis und das gesamte Universum, so wie wir immer unseren kleinen Podcast selbst ironisch und auch sehr bescheiden nennen. Also ein frohes neues Jahr auch von meiner Seite aus und alles Gute für das Jahr 2024.
Ja, man kann auch das Universum grüßen. Wir haben in unserer politischen Bibliothek ja auch ein Büchlein über rechtliche Herausforderungen. Sollten die Außerirdischen wirklich landen? Das ist kein Witz, das ist ein Fachbuch. Und man kann vorbereitet sein, wenn morgen die Außerirdischen ausgerechnet in Ludwigshafen und nicht in New York oder sonst wo, wo sie in Filmen gerne landen, ihre Aufwartung machen, dann sind wir vorbereitet und wissen ganz genau, zu welchem Gesetzesbuch Raik greifen muss, um die Verhandlungen zu führen.
Aber wir schweifen ab.
Ja, wir schweifen ab. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Jahresrückblick 2023. Es geht nicht anders als mit dem großen Thema Haushalt und Hilfe. Wir müssen sparen. Zu beginnen würde ich vorschlagen, es ging ja schon 2022 los mit der Nichtgenehmigung des noch nicht mal eingereichten Haushaltes, ein absolutes Novum. Wir haben da schon drüber geredet, auch über die Querelen und unnötigen Arbeiten rund um die sogenannte Sparliste, über die sich verschiedene Leute mit Recht schon, glaube ich, ausreichend lustig gemacht haben. Und dann war im März endlich alles unter Dach und Fach und wir haben dann mit Hilfe der Sparliste und Änderungsanträgen und mit viel hin und her den Haushalt 23 verabschiedet und der wurde dann auch irgendwann mal genehmigt und zwei Monate später hatten wir schon einen Nachtragshaushalt und 1,5 Monate später hatten wir den zweiten Nachtragshaushalt, während der erste noch nicht genehmigt war. Und mittlerweile haben wir schon den Haushaltsplan 2024 abgesegnet in der letzten Stadtratssitzung, wenn mich nicht alles täuscht, nämlich in der Dezember-Sitzung. Ganz viel Haushalt und wir reden hier über Haushaltspläne. Wer wissen will, wie es, also es geht um die Zukunft, wer über die Entwicklung der Stadt etwas wissen will und vielleicht auch im historischen Verlauf, dem sei dann der Jahresabschluss. Das ist ähnlich wie bei Unternehmen. Ja? Das ist dann zeitpunktbezogen und jeweils für ein Rechnungsjahr sei der Jahresabschluss empfohlen und auch der Jahresabschluss für 2022 wurde jetzt abgestimmt oder zur Kenntnis genommen. Auch in der Dezember-Sitzung. Also wenn man wissen will, wie funktioniert die Stadt, welche Fachabteilung hat wie viel Mitarbeiter verbraucht, wie viele Ressourcen. Jahresabschluss, diese Sache mit dem Haushalt, das ist ein Plan für die Zukunft. Eher so eine Absichtserklärung, die natürlich gewissen Regeln folgen muss. Raik, du bist als Vorsitzender immer verpflichtet, und es wird auch von dir erwartet, traditionsgemäß eine Haushaltsrede beizusteuern. Das ist, auch wenn man ab und zu ganz wenig Hilfe mal bekommt durch Zufall, ist nicht immer der Fall. Aber ist schon eine Herausforderung, weil zwischen Plattitüden und einem tiefen Einstieg, da macht sich ein breites Feld auf und der tiefe Einstieg wird jetzt nicht unbedingt honoriert, wie wir beide schon erfahren haben. Vielleicht lässt du deine Haushaltseindrücke Revue passieren, wenn du magst.
Gerne, Heinz. Und zwar, ich muss mal ganz zu Anfang mit einem Irrtum aufräumen. Und zwar, Haushaltsrede heißt nicht, dass man unbedingt über den Haushalt spricht. Das erwartet eigentlich auch niemand, sondern man erwartet ein weites Feld, einen bunten Strauß an Themen. In dieser Haushaltsrede wird praktisch alles verhackstückt, was die Fraktionen im laufenden Jahr tatsächlich bewegt. Ob es die Zahl der Kita-Plätze sind, ob es die Belegung der Walzmühle als Flüchtlingsheim ist, ob es der Zeitpunkt des Weihnachtsmarktes ist oder was auch immer, alles gehört in diese Rede rein. Und man muss auch wieder sagen, unser anfängliches Bemühen, die Haushaltsrede so kurz wie möglich zu gestalten, auch das wird nicht honoriert. Nein, nein, andere Fraktionen überziehen deutlich. Und man kann das auch nachlesen auf der Homepage der Stadt, die verschiedenen Haushaltsreden zwischen SPD, CDU. Dann kommen wir im mittleren Feld, etwa so mit 4 bis 5 Seiten. Die CDU hat etwa so um die 7 Seiten Redeanteil. Und es gab sogar eine Fraktion, die sich sehr kurz gehalten hat mit ihrer Haushaltsrede. Das hat man aber auch nicht anders erwartet. Nun, gern. Also nochmal kurz zu den Nachtragshaushalten. Der erste Nachtragshaushalt, das waren so um die 30 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere. Das sah eigentlich ganz gut aus. Der zweite Nachtragshaushalt, da kam dann der Kämmerer mit der etwas wirklich dramatischen Mitteilung, dass die Stadt 127 Millionen Euro an Gewerbesteuern nachzahlen muss, beziehungsweise zurückzahlen muss, so ist es richtig.
Plus Zins.
Plus Zinseszins, die sich auch in 30 Millionen oder so, ja, in etwa war.
Man muss noch mal gucken, es ändert sich, aber es sind es geht auf die 200 Millionen zu, je nach Rechnung mit Zins und Zinseszins. Genaues weiß man, glaube ich, dann doch noch nicht, ja, was ja auch die Diskussion, hätte man es früher wissen müssen oder unsere Kritik, hätte die ADD oder das Land vielleicht mal was sagen können oder der Landesrechnungshof oder irgendjemand, weil es trifft ja nicht nur Ludwigshafen. Wir als besonders gewerbesteuerabhängige Stadt trifft es natürlich hart, aber dieses Urteil ist jetzt nicht ein Urteil, das für Ludwigshafen gemacht ist oder jetzt für große und kleine Unternehmen unserer Stadt.
Ganz genau. Es ging im Wesentlichen um ein Verfahren vor dem Finanzgericht, das sich bis zum Bundesfinanzhof in München zog über viele Jahre. Und Unternehmen haben gegen die Festsetzung der Gewerbesteuer geklagt, weil bei der Gewerbesteuerbemessung bestimmte Ausgaben beziehungsweise Abschreibungen oder was auch immer nicht berücksichtigt wurden. Schlussendlich haben sie wohl beim Bundesfinanzhof Recht bekommen und dementsprechend müssen bisher vereinnahmte Gewerbesteuerbeträge erstattet werden. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn in der Zeitung stand auch, der Bundesfinanzhof habe das gesamte Verfahren wieder zurückgegeben. Das darf er auch. Und das Finanzgericht in Neustadt, wenn ich es richtig sehe, muss darüber neu entscheiden. Ob das so ist und ob dann die 127 Millionen Euro zu viel bekommende Gewerbesteuer, erhobene Gewerbesteuer tatsächlich zurückgezahlt werden müssen, das kann einem niemand ganz genau erklären. Schlussendlich haben wir es aufgegeben, tatsächlich in diesen gesamten Nachtragshaushalten einen wirklich tieferen Sinn zu sehen. Schlussendlich sagt auch der Kämmerer bei jeder sich passenden Gelegenheit, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Wir schaffen das, das geht schon seinen Gang. Und die Verabredung mit der ADD in den nächsten 10 Jahren, werden wir einen ausgeglichenen Haushalt haben, das kriegen wir hin. Wir werden das beobachten und werden Sie weiter informieren. Soweit, denke ich mal, im Wesentlichen zur Haushaltsrede. Oder hast du noch etwas zu ergänzen?
Ja, also wir werden ja in mittlerer Flughöhe bleiben müssen bei dem Haushaltsthema, sonst sprengt das Thema jetzt hier den Jahresrückblick, das muss man sagen. Ja, also es ist von ganz ernst und orientierungslosem Eindruck am Anfang des Jahres bis jetzt zu der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2024, der plötzlich irgendwie sehr harmonisch wirkte und mit einem relativ geringen Defizit. Und die ADD hat wieder einen Gang zurückgeschaltet, weil die natürlich auch nicht wissen, was sie tun sollen. Ja, und dann gibt's ja noch das große Thema, diese Übernahme des Landes der anteilig der Kassenkredite. Und das würde uns eine Entlastung bei den Krediten von irgendwie 500 so und so viel und ein paar zerquetschte Millionen bringen. Das ist nicht schlecht, das ist also mindestens mal gekaufte Zeit, wenn man so will, also, für die Stadt, weil wenn alles gleich bleibt, ja, ceteris paribus, würde sich das ja dann irgendwie wieder aufbauen, ja, durch das berühmte strukturelle Defizit an der ein oder anderen Stelle in der Verwaltung und bei den Pflichtaufgaben. Bei den Pflichtaufgaben und beim Haushalt vielleicht der Verweis, dass es ein Jahr dauerte, bis dann in diesem Jahr die sogenannte Konsolidierungsrunde, also eine organisierte, institutionalisierte, allerdings kein richtiges Gremium, also da gibt's jetzt irgendwie keine Geschäftsordnung oder sowas, aber es gibt zum ersten Mal, hätte man auch 30 Jahre früher mal drauf kommen können, oder 10, und nur mit einem Jahr Verzögerung, eine Konsolidierungsrunde, ein Treffen der Fraktionen, traditionsgemäß der Fraktionsvorsitzenden oder auch der Vertreter und der Verwaltung. Und es gibt nur ein Thema, wie können wir denn irgendwie die Einnahmen erhöhen, Ausgaben reduzieren, eine Haushaltskonsolidierungsrunde. Da könnte man auch einiges drüber erzählen. Der erste Sparvorschlag der Verwaltung, und man muss sich mal die Summen vorstellen, um die es da geht. Und der erste Sparvorschlag war, wir geben den ehrenamtlichen Stadträten einfach weniger Geld und lösen vielleicht die Ortsbeiräte auf. Oder legen Ortsbezirk, also sozusagen am Fundament der kommunalen Demokratie, die es jetzt eh nicht so leicht hat. Also meines Wissens nach hat jetzt keine Partei oder Wählerliste, auch nicht die Großen, das Problem, dass zu viele Leute da mitmachen wollen. Eher andersrum, man muss die Leute mit dem Lasso einfangen manchmal, ja, also nehme ich an, dass es auch der CDU und SPD nicht anders geht. Es gibt eine Konsolidierungsrunde, das ist auch eine ulkige Geschichte. Die haben wir aber, glaube ich, schon behandelt. Und die Arbeit wurde natürlich konterkariert durch die Geschehnisse und diese Sache mit der Gewerbesteuer. Aber da ist, glaube ich, die Messe noch nicht gelesen, auch juristisch nicht. Und welche Summen in welcher Zeit die Stadtkasse rausrücken muss, wenn dann natürlich mit Kreditaufnahme, weil ein Sparbuch gibt's nicht. Aber Konsolidierungsrunde gehört mit zum Thema. Sparliste war Januar, Einbringung dann dieses geänderten Haushaltes für 23 war Februar und abgestimmt mit Rede und allem drum und dran war dann März. Vielleicht machen wir ein kleines Intermezzo mit einem eher Nicht-Haushaltsthema, vielleicht irgendwas Leichteres. Denn nach März waren viele extracurriculare Aktivitäten von uns. Und es war, glaube ich, war es nicht schon im März oder April, wann war denn dieses Jubiläum unseres Prinzregententheaters mit einem Stück von Jean-Paul Sartre? Das war, oder war das im Sommer? Ich habe jedenfalls beim Thema Engagement von uns Multiaktivisten im März eine Dokumentation aufgeführt mit Hilfe von Eleonora Heffner und unserem wirklich coolen Museumsdirektor, dem Herrn Zechlin, ein Dokumentarfilm über den Fall Julian Assange, finanziert von der Familie, und der Schwager von Julian Assange wurde per Video zugeschaltet. Es war wirklich großes Kino. Ich habe weder Kosten und Mühen gescheut und es waren wirklich alle, die mitgemacht haben, gebührt Dank und Anerkennung, und dass das möglich wurde. Und die Räumlichkeiten allein in diesem in diesem, wie soll ich sagen, in diesem treppenförmigen Bereich des Museums. Toller Abend, waren natürlich leider wenig Gäste da, aber es war mir ein Anliegen. Ich habe fast ein halbes Jahr gebraucht, das auf die Beine zu stellen. Und im April habe ich dann es in Mannheim aufführen können, im Kulturbrücken, mit Hilfe von Hermann Rüdemann. Gruß an Hermann Rüdemann, falls er uns in Mannheim irgendwann mal zuhört. Und im September im Cinema Quadrat mit Profis zusammen. Das war wirklich eine tolle Sache. Und zwischendrin wurde ich dann aufgrund dieser Aktivitäten nach Heidelberg eingeladen, bei einer Kundgebung zu reden, anlässlich des Geburtstages von Julian Assange. Und war sehr anstrengend und war viel später zu Hause, als ich dachte. Und abends ist bei mir das WLAN ausgefallen und mein Handy ging in der Woche kaputt und Seniorenhandy von meiner Mutter. Aber das war Zufall. Das war aber eine große Sache, die ich so nebenher gemacht habe. Und naja, wo man dann hinterher oft merkt, dass man keine 30 mehr ist. Aber das war wichtig und vielleicht sollte ich dazu auch mal was auf die Homepage setzen. Und ich werde den Film auch sicher irgendwo noch mal unterbringen. Aber ich bin nicht der einzige Multiaktivist und Engagierte. Reik ist ja Vorsitzender und Präsident, weiß Gott wo. Und unter anderem auch vom Förderverein des Prinzregententheaters. Und das hatte großes Jubiläum in diesem Jahr. Und viele wussten es nicht, ich zum Beispiel nicht, dass das Prinzregententheater Ende der 70er nicht mit als Mundarttheater anfing und dachte, wir machen jetzt Unsorg oder Komödienstadel wie auf Bayern 3, sondern als ernsthaftes, kleines, engagiertes Theater. Und das erste Stück soll gewesen sein, Geschlossene Gesellschaft von Jean-Paul Sartre. Also, anspruchsvoll, sophisticated, intellektuell, kaum, also schon nichts für Theateranfänger, also nichts fürs Schultheater, weil dann kommen die Kids nie wieder. Also jedenfalls noch weniger als sonst. Und ich durfte dabei sein. Und es war ein toller Abend. Und vielleicht erzählst du ein bisschen was über das Schicksal, das sich zum Prinzregententheater verschlagen hat.
Nun, ich bin schon öfter im Prinzregententheater gewesen und habe dort mir diese Stücke angesehen, dass man so landläufig unter Mundarttheater verbucht. Aber eines Abends, ich kenne ja den Intendanten Bernhard Troppmann ganz gut und irgendwann kam er dann zu mir und sagt, ja, tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ob ich denn nicht bei dem Förderverein mitarbeiten könne, weil der Präsident des Fördervereins ist leider unglücklicherweise unfallbedingt überraschend verstorben. Und damit der Förderverein weiterläuft, bräuchte er unbedingt einen Ersatz. Er wusste, dass ich auch im Pfalzbau, im dortigen Förderverein des Theaters im Pfalzbau wirke, so dass ich mich ein bisschen mit Fördervereinen auskenne. Von daher konnte ich ihm dann wirklich nicht Nein sagen und dementsprechend bin ich dann zum Vorsitzenden des Fördervereins hier im Prinzregententheater gewählt worden. Das hat mich auch sehr gefreut, weil es findet sich wirklich, und das hat er uns ja gerade gesagt, nicht nur in der Kommunalpolitik, sondern auch bei anderen Vereinen und nehmen wir an Sportvereine, Karnevalsvereine, was auch immer, immer weniger Leute, die sich wirklich ehrenamtlich engagieren wollen. Ein aktuelles Beispiel, wir hatten jetzt große Probleme, den legendären Karnevalsumzug im Februar zwischen von Mannheim nach Ludwigshafen beziehungsweise dann wieder umgekehrt jedes Jahr, dass dieser Umzug tatsächlich stattfindet. Es gab einfach zu wenig Anmeldungen von Karnevalsvereinen. Und das ist natürlich eine Sache, die auch hinter die Kommunalpolitik bewegt hat. Ich schweife ab. Ich will nur damit sagen, es ist immer wichtig, sich nebenbei zu engagieren, wenn einem das möglich ist. Und gerade beim Prinzregententheater macht mir das großen Spaß. Und noch ein letzter Satz zu Jean-Paul Sartre, 45 Jahre. Das Stück Geschlossene Gesellschaft liegt natürlich auch daran, dass es junge Schauspieler gibt im Prinzregententheater, die sagen, Mundarttheater ist das eine, aber wir wollen auch andere Stücke spielen. Wir wollen auch engagierte Stücke spielen und dementsprechend hat Bernhard Troppmann das Stück genommen, auch als Reminiszenz an den Beginn des Theaters, Prinzregententheaters. man nur empfehlen, dorthin zu gehen. Zurzeit läuft nicht etwas sehr Schweres, aber etwas Leichteres Beatles an Bord noch bis Ende Januar. Es geht um ein Flugzeug mit, wir sind die Passagiere und es geht so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Gott sei Dank sind die Beatles an Bord, um die Passagiere zu unterhalten. Ich will nichts Näheres sagen, also die gesamte Handlung erklärt sich dann von selbst. Wenn wir schon mal bei den Ankündigungen sind, dann nehmen wir mal noch kurz den Pfalzbau. Und zwar, da beginnt im März 2024 der Theaterfrühling. Eine wunderbare Angelegenheit für jeden, der hochwertiges und Theater mag, zum Beispiel Wiener Burgtheater oder Thalia Theater oder Schauspielhaus Bochum, was auch immer, genau, richtig. Und bei der Gelegenheit muss man natürlich auch erwähnen, das Nationaltheater Mannheim ist ja zeitweilig Untermieter im Pfalzbau, weil das Nationaltheater in Mannheim ja saniert wird, aber nicht mehr lange. Denn das Nationaltheater in Mannheim hat sich überlegt, wir wollen denn doch unsere eigene Spielstätte. Dummerweise ging der Bauunternehmer pleite. Ja, und jetzt müssen sie halt selber bauen und dann brauchen sie halt ein bisschen mehr Geld. Und das Geld wollen sie einsparen, indem sie ab dem Jahre 2025 nicht mehr im Pfalzbau zur Untermiete sind. Wir können da nur sagen, wir bedauern das sehr, dass das Nationaltheater den Pfalzbau verlässt. Gleichwohl haben wir auch mit einem weinenden und lachenden Auge das gesehen und haben gesagt, nun gut, der Pfalzbau hat dann mehr Möglichkeiten, eigene Veranstaltungen, eigene Aufführungen zu machen. Wir werden das ganz genau beobachten, ob die haushalterischen Mittel für den Pfalzbau dann auch zur Verfügung stehen. Soweit ein Ausblick in die Theaterszene. Heinz?
Ganz hervorragend, denn nach dem Prinzregententheater lag die Assoziation und die Verbindung natürlich auch zum Pfalzbau nahe. Aber du kamst mir zuvor, aber mit dem hätte den Ausblick nicht leisten können. Ich wollte einfach mal Tilman Gersch erwähnen und dass er das Haus dann doch wirklich wunderbar bespielt und sehr facettenreich. Ja, großes Theater. Du hast es erwähnt. Burgtheater ist eigentlich kennen die meisten oder waren schon mal da, wenn man in Wien war. Tolle Ensembles und Stücke und seine eigenen Produktionen und Regiearbeiten, aber dann auch noch garniert mit doch interessanten anderen Events. Laibach war da, also eine Band, die sehr wirkmächtig ist seit den 80er Jahren und sehr, zum Nachdenken anregt. Und da hat man ein illustres Publikum getroffen. Ich weiß noch, wie ich ein Gläschen Wein getrunken habe mit unserem Baudezernent und wir uns beide ein Laibach-T-Shirt gekauft haben. Hätte man vorher nicht gedacht, gehen Sie in den Pfalzbau. Ruhig spontan, lassen sich überraschen, was an dem Abend gespielt wird. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man enttäuscht wieder nach Hause geht. Wir sind bei den bunten Themen. Wir könnten, es war auch das Jahr der Gastpodcasts, vielleicht können wir die gerade abhaken. War der erste nicht dieses Jahr mit einem Gast, wo ich dachte, na, da fühle ich mich aber doch mal geehrt. Alles in allem, der Chef vom Filmfest war da. Die Reihenfolge, falls sie falsch sein sollte, das mag man mir nachsehen. Ja, die Frau Hessler von den Eulen war da. Mr. Ludwigshafen, Michael Cordier war da. Ganz, ganz toll. Und wir hatten mal einen Outdoor-Podcast, Blies Festival. Also der Daniel vom Blies Festival war schon zum zweiten Mal da. Wir waren beim Nachtbürgermeister von Mannheim. Das war eine schwere Geburt. Das hat fast ein Jahr gedauert, bis man sich mal getroffen hat. Ich glaube, die erste E-Mail habe ich an seinen Vorgänger geschrieben. Das haben wir noch gar nicht richtig ausgewertet. Die Frage ist nämlich, ob Ludwigshafen nicht auch besser dastehen würde, wenn es einen Nachtbürgermeister gäbe oder Nachtbürgermeisterin oder wer auch immer das machen kann und machen will. Wir haben auch unseren Podcast fleißig Reik hat dann nochmal richtig Hand angelegt, auf alle großen Plattformen hochgeladen, um doch ein größeres Publikum erreichen zu können, was erfreulicherweise im Bereich der Podcasts uns gelingt. Und dann haben wir ja mit Hilfe der Zeitung entdeckt, dass in Ludwigshafen, wusste ich auch nicht, mal Autos produziert wurden. Da hatte Reik gleich eine glorreiche Idee und haben sich Unterstützer gefunden und natürlich auch handlungsfähige Unterstützer. Da wirst du gleich, du bist näher dran und hast auch da, außer dass ich schieben helfen durfte, als das Auto da war. Also warst du auf jeden Fall dichter dran. Ein Champion für Ludwigshafen, jetzt zu besichtigen in unserer Sparkasse am Ludwigsplatz. Passte eigentlich auch gut rein in die Halle, sah wirklich gut aus. Und Please Festival, Straßentheater Festival, auch in diesem Jahr, gibt's woanders nicht, da hat sich Ludwigshafen tatsächlich was erarbeitet. Muss ich sagen, das allseits beliebte und tolle Sache und die Künstler, die da kommen, wirklich beeindruckend. War da dieses Jahr nicht auch ein Seiltänzer dabei? Ja, genau. Oh Mann, ja, also es nicht nur Not und Elend ist vielleicht ist die Gelegenheit, mal zu sagen, dass hier Ludwigshafen nicht irgendwie verbrannte Erde ist, sondern dass man jeden Abend oder von mir aus jeden zweiten ausgehen könnte, ohne mental zu verkümmern oder sich irgendwie Kino, gibt's noch das Kino? Hat das jetzt schon zu?
Es hat schon zu.
Na gut, okay, zum Kino, das Kinobeispiel kann ich mal sparen. Wie auch immer, nicht nur Not und Elend. Der Champion, magst du was dazu sagen? Oder wollen wir wieder zu den traurigeren Themen gehen? Nein, erst der Champion.
Nein, erstmal der Champion. Und zwar, es gab eine Autofabrik in der Industriestraße Ludwigshafen in den 50er Jahren. Zugegebenermaßen, die Stückzahlen waren überschaubar. Es ging da, ich weiß nicht ganz genau, einige Dutzend wahrscheinlich, eher nur. Und einige von diesen Fahrzeugen sind heute noch erhalten. Meines Wissens sind es, glaube ich, nur noch 3 von dieser Baureihe. Und es gibt nur noch ein Auto, das tatsächlich fahrbereit ist. Und zwar, man hat damals dieses Auto mit einer Rechtslenkung ausgestattet, weil man den neuseeländischen und australischen Markt damit beliefern wollte. Eine absolut verrückte Idee, aber es ist vielleicht gar nicht schlecht gewesen, denn dieses Fahrzeug wurde dort für eine Messe nach Neuseeland verschifft, ist dann infolge der Insolvenz der Firma dort verblieben und ein offensichtlicher Autonarr hat sich dieses Fahrzeuges angenommen. Und dementsprechend ist dieses Fahrzeug, hat die gesamten Zeiten überdauert. Ein autoverrückter
Sammler,
genau, aus Berlin hat schlussendlich dieses Fahrzeug in Neuseeland wieder entdeckt, hat es nach Deutschland gebracht, nach Berlin gebracht. Und dann kamen wiederum andere autoverrückte Menschen in dieser Stadt, zu der wir auch beide gehören, beziehungsweise der Herr Berkel von der Alkohol-Berkel-Firma. Und wir haben nach einem großen Artikel in der Zeitung, die Rheinpfalz hat darüber berichtet, haben wir alle Mann gesagt, das Auto muss nach Ludwigshafen. Und schlussendlich, so kam es dann auch, das Auto steht jetzt in Ludwigshafen zurzeit bei der Sparkasse. Und es werden um Spenden gesammelt. Ich glaube, so 11.000, 12.000 Euro haben wir schon zusammen. Und es soll insgesamt 39.000 Euro kosten, nach Aussage von Experten, ist das wohl auch ein realistischer Preis für ein Auto, das sozusagen fast original noch ist und Anfang der 50er Jahre und ein wunderbares Zeichen der Industrieentwicklung hier für Ludwigshafen. Und nicht, und um es doch noch zu erwähnen, wir haben ja hier wenige Schritte von hier, wo wir in unserem Fraktionsbüro sitzen, das zukünftige Haus der Stadtgeschichte in einer Renushalle am Luitpoldhafen. Da kommt dann das Stadtarchiv rein und das Stadtmuseum. Und wir wünschen uns, und da sind wir mit der Frau Regina, Dr. Regina Heilmann, einer Meinung, der Leiterin des Stadtmuseums, dass der Champion dort an prominenter Stelle ausgestellt werden soll. Dafür haben wir schon Spenden gesammelt und dementsprechend freuen wir uns, wenn bei dem Haus der Stadtgeschichte, das voraussichtlich 2025, wollen wir es doch hoffen, kommt, dann tatsächlich dort steht und für die Ludwigshafener Bürgerinnen und Bürger ja, ein tolles Beispiel für die Industrie, Kultur und Industriegeschichte Ludwigshafens ist.
Und die Aufbruchsstimmung nach dem Krieg. Also die Firma hatte ja kein Fortun. Allein die Geschichte dieser Firma und ihrer Bemühungen, ein Auto als Rechtslenker und dann fahren wir das auf eine Messe nach Australien und dann geht die Firma pleite und dann hatten die natürlich kein Geld, das Auto wieder zurück und dann geht's an einen Farmer und irgendwann kommt es wieder zurück zum Sammler nach Berlin und jetzt steht es in Ludwigshafen. Also selbst die Unternehmensgeschichte ist ja schon unterhaltsam und das muss man sagen. Vielleicht nochmal zum Herrn Bergel, der es ja möglich gemacht hat, das Auto hierher zu transportieren und auch sonst umtriebig ist und ein Pfeiler der Stadtgesellschaft, kann man ja mal sagen. Wir waren dann auch zu Gast, da so kam ich dazu, das Auto schieben zu dürfen. Ich erinnere auch an den Gin, den er dann mit Hilfe der Lukom, das Reuwasser, ein ganz hervorragender Gin, nicht ganz günstig, aber bei den kleinen Mengen, also herstellt, sein Likör. Und wissen vielleicht wenige, er betreibt auch ein Alkoholmuseum. Wo es natürlich in Germersheim, wo die Firma, die ja, also wie gesagt, über Generationen in Familienhand ist und in Germersheim wohl gegründet wurde oder wo alles seinen Anfang nahm, hat er ein Alkoholmuseum, wo es natürlich nicht um Schnaps und Bier geht oder um den Pfalzboy, sondern vielleicht auch nebenher, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Es geht natürlich um Spezialalkohol, was nun mal das Produkt ist seiner Firma für während Corona, Desinfektionsmittel, da hat es ja dann mal jeder gemerkt, dass das nicht nur was ist für Zulieferbetriebe in der Chemiebranche. Gut, bunte Themen. Harter Schnitt wäre überhaupt kein buntes Thema, die Bluttat von Oggersheim. Das müsste man aber auch erwähnen, da war ja die auf dem Friedhof, das war dieses Jahr. So, dann ging es im Spätjahr auf Bitte der Familien darum, ob es eine Gedenkstelle in Oggersheim geben soll. Und zum ersten Mal erfuhr ich, glaube ich, im September im Hauptausschuss davon, von dem Wunsch, und es ging darum, ein Meinungsbild eine Gedenkstelle für sozusagen Opfer im öffentlichen Raum einer Gewalttat und ob man das machen soll oder ob ist es ein Präzedenzfall. Also es war also in dieser Sitzung eine sehr unmüßige, also in meinen Augen unmüßige Diskussion, die dann ein bisschen ausgeufert ist. Haben wir dann irgendwann 20 Gedenkstellen? Wird es, da gebe ich zu, könnte passieren, das hat man bedenken müssen, wird das dann vielleicht eine Pilgerstätte für Rechtsradikale, diese Gedenkstelle und. Aber diese ganzen Fragen taten sich auf und wurden auch immer mehr, weil tatsächlich außer dem Wunsch nichts bekannt war. Wo genau wäre zum Beispiel wichtig, wie groß, wer bezahlt das? Ne, gerade hier in Luhe immer mal wieder eine wichtige Frage. Wer putzt das? Was ist, wenn Gras drüber wuchert und so weiter oder wenn es beschmiert wird? Alles ungeklärte Fragen, die natürlich ganz wichtig wären für ein Meinungsbild. Und ich kürze einfach mal ab. Was ganz Naheliegendes haben wir dann getan. Wir haben beide Familien angerufen und uns das schildern lassen und dann waren alle Fragen geklärt und die Bedenken, die es möglicherweise gibt, waren ausgetauscht und siehe da, es wird eine Gedenkstelle in Oggersheim geben und das finde ich auch gut. Wir haben uns dafür eingesetzt. Das macht natürlich nichts ungeschehen, aber es macht die Sache sicher nicht schlechter.
Ganz genau, das kann ich nur bestätigen. Wir hatten ja mit den Das zeichnet, glaube ich, auch unsere Fraktion aus, dass wir uns, wenn es um besonders Themen geht, die Menschen bewegen oder betreffen, uns mit denjenigen, die es betrifft, unterhalten. Und da war hier die Verbindung zur Familie Sprengert bzw. zur Familie Kraft ganz wichtig, um zu sehen, was wollen diese Familien? Möchten sie eine Erinnerungsstelle irgendwo in Ludwigshafen haben, etwa auf dem Hauptfriedhof? Wollen sie eine andere symbolische Erinnerung wie einen Baum oder wollen sie eine Gedenkplakette direkt an der Stelle, wo ihre beiden Jungs starben? Und die Familien haben sich eben dafür ausgesprochen, doch an dieser Stelle eine Gedenkstelle in kleiner Form, durch eine kleine Plakette auf dem Fußboden oder sowas zu haben. Und wir konnten uns, wir fanden das, so wie Heinz es gerade gesagt hat, ja auch sehr, sehr sinnvoll und nachvollziehbar und nicht überzogen. Nun, wir können aus der nicht öffentlichen Sitzung des Stadtrates schlussendlich nichts berichten und auch aus der Fraktionsvorsitzendenrunde dürfen wir eigentlich nichts berichten oder nicht nur nicht eigentlich, sondern auch uneigentlich. Aber so viel sei gesagt, der Stadtrat hat sich dann, deswegen ist das Thema hier in dieser kleinen, in diesem Rundrückblick für das Jahr 2023 enthalten, hat sich in der Sitzung des Stadtrates, in nicht öffentlicher Sitzung am 18. September 2023 dafür ausgesprochen, dem Wunsch der beiden Familien zu entsprechen. Und wir finden das richtig so und deswegen, weil das die Tat doch in ihrer Dimension, in ihrer Gewalttat und in ihren Auswirkungen doch für Ludwigshafen und auch bundesweit doch eigentlich außergewöhnlich und einzigartig war. Dementsprechend sind wir der Meinung, dass sind wir den beiden Opfern und den Familien der Opfer auch schuldig gewesen. Gut, dann, was haben wir dann noch für Themen in dem letzten Jahr gehabt?
Tja, also neben dem großen Haushaltsthema ist natürlich der ganze Baubereich ein großes Thema. Der Beton aus den goldenen Jahren der Stadt, die zweifellos da waren. Ich erinnere dran, dass in meinem Geburtsjahr Ludwigshafen, die gemessen an dem Verhältnis Steuereinnahmen und zur Bevölkerung die reichste Stadt Deutschlands war, ist er mittlerweile nicht mehr. Es ist irgendwann unglücklich gelaufen. Und dann eine ganze Weile unglücklich gelaufen. Aber hilft ja alles nichts. Der Beton kommt runter, neuer muss her, aber an welche Stelle und in welcher Art, das ist ja eine Diskussion, die uns jetzt seit Jahren verfolgt. Der Berliner Platz ist 22, ist auch mal wieder jemand insolvent gegangen anscheinend. Es gab auch eine Sondersitzung, haben wir schon drüber geredet. Oh, die war nicht öffentlich, dürfen wir. Wir haben rechtssicher darüber geredet, dass sie Kafkaesk war in zumindest in meiner Anschauung, dass wir hier wohl noch sagen dürfen. Und in dem Jahr war vom Berliner Platz nichts zu hören. Ja, ist zack, so ist es halt. Loch da, niemand ist verantwortlich. Und wie sich die Obrigkeit gar nicht mehr eingekriegt hat, zu sagen, die Stadt hätte das Heft nicht in der Hand. Das ist eigentlich so das Letzte, was man so gehört hat. Und man stehe in Kontakt mit dem Insolvenzverwalter, was immer das wohl heißt. Ja, also Berliner Platz war kein Thema dieses Jahr, aber es ist ein Bauthema, deswegen wollte ich es erwähnt haben. Wir hatten Richtfest für die Hochstraße Süd, wo man sich weitgehend einig ist, dass da halt wieder eine Hochstraße hin muss, weil dass die Straße am Pylon, an der Pylonbrücke aufhört und dann irgendwie die Straße fehlt bis zur Konrad-Adenauer-Brücke und so viele Brücken über den Rhein haben wir jetzt auch wieder nicht. Macht keinen Sinn und die Entfernung ist zu kurz, um die Straße nach unten zu führen und dann wieder nach oben, hat man uns jedenfalls so erklärt. Das will ich mal unkritisch einfach mal bemerken. Für verschiedene Bauwerke und Planungen, was die sogenannte Helmut-Kohl-Allee und der Abriss der Hochstraße Nord anbelangt, wurden auch abgesegnet, schrittweise die Brücke über die Bahngleise, wo man wirklich als sogenannter Feierabendpolitiker dann natürlich auch nicht genau weiß, oh mein Gott, ja, sage ich jetzt ja, habe ich Bauchschmerzen, sage ich nein, heißt's, dann verschiebt sich alles und man weiß nicht, ob sich das irgendwann zu irgendeinem Dominospiel entwickelt, wo die Steine von alleine fallen. Also, aber ich muss sagen, wir haben, also nach meinem Dafürhalten oder nach unserem, mit unserem Baudezernenten jemand, der halt das Ingenieurstechnische nun mal im Auge hat, dass das alles Geld kostet, ist halt so. Und wenn man sich die Mühe macht, mal die kommunalen Geschichten in anderen Städten sich anzugucken, also Köln hatte, das ist, war ja bundesweit, hatte ja mit dem Bau einer U-Bahn-Linie jetzt auch nicht gerade Fortun, ja, als alles eingebrochen ist. Also, und was in Stuttgart passiert, spottet ja Bahnhof und so. Mittlerweile braucht man da ja nichts mehr zu sagen. Das ist ja eine ganz andere Dimension. Richtfest hatten wir. Wir hatten auch Richtfest der Heinrich-Pech-Siedlung, wo ja fast ein kleiner Stadtteil dann neu entsteht, entlang der Frankenthaler Straße. Gut, Äcker, aber im Besitz, also im Privatbesitz und alles überplant und die Parzellen, die Straßen, die hatten auch Richtfest und parallel auf der anderen Seite der Frankenthaler Straße gibt es ja ein Gewerbegebiet oder ein Mischgebiet, das wird auch überplant. Es soll eine Gesamtschule entstehen an dem, sagen wir mal, an der Spitze bei Reuterstraße, Frankenthaler Straße, wo auch dieser Tunnel ist. Da ist einiges geplant, abgesegnet und im Entstehen begriffen. Einmal der Stadt, die Heinrich-Pech-Siedlung, das Gewerbegebiet und wie gesagt der Schulneubau und alles, was damit zusammenhängt. Auch die Öffnung der Bayreuther Straße, da ist ja eine Schranke. Also man kann dran vorbeifahren, wenn man da ist, es ist jetzt nicht zugemauert, aber es ist offensichtlich nicht vorgesehen, dass man die Bayreuther Straße als Durchgangsstraße nimmt, um dann nach Oggersheim zu fahren, von der Blies aus zum Beispiel, was ja ging. Jedenfalls nicht auf diesem Weg. Es tut sich also auch was und nicht alles muss die Stadt selbst bezahlen, also zumindest mal nicht die Heinrich-Pech-Siedlung. Das ist Privatangelegenheit, genauso wie da tut sich aber noch nichts in der Pfalzwerke, das alte Pfalzwerke Areal, aber immerhin ist das Bürogebäude fertiggestellt worden, das war auch in diesem Jahr. Und der Rathausabriss ist in vollem Gange, das kriegt man, man muss es eigentlich sehen, also wenn, ich war ganz überrascht, ich war mal 4 Wochen, kann ich ruhig zugeben, nicht in der Nähe unseres Rathauses, weil ich musste da nicht in die Gegend und dann war ich mal da am helllichten Tag und dann dachte ich, mein Gott, also allein der Zaun und das geht ja jetzt erst los und innen drin und ich weiß bis heute noch nicht, wie die ganzen Untergeschosse, das geht ja richtig tief in die Erde mit unseren U-Bahn-Stationen, was damit passiert, natürlich in einem Tunnel wurden schon Fernwärme und andere Leitungen verlegt, aber das ist, ich nehme mal an, selbst für Bauingenieure nur in Teilen nachzuvollziehen, wie es ist und wie es verändert wird und wie das Endresultat aussehen soll, das ist schwierig als, ich glaube, selbst als Experte, aber mit Bauen sind wir nun mal, mit großen, großen baulichen Herausforderungen und Investitionen sind wir nun mal befasst, was mich auch, und da halte ich mich aber kurz, dazu bewogen hat, zur größten europäischen Bau- und Investitionsmesse, da treffen sich alle, Banken, Finanziers, Family Offices, also wo reiche Familien ihr Geld verwalten lassen, und die Baubranche und die Kommunen und die Länder, allerdings jetzt nicht in Form der Politik, wie ich herausfand, sondern in Form der Verwaltung, was ich auch gelernt habe dort. Politik kommt und geht, Verwaltung besteht. Die Exekutive, da lernt man auch relativ wenig drüber in der Schule und nach der Schule in aller Regel noch weniger. Die Karte kostet 700 so und so viel Euro, ist also nur was für Leute, die das bezahlt kriegen. Das ist für Interessierte ein Prohibitivpreis. Da geht keiner einfach mal so hin, um zu sehen, ob man ein paar Kugelschreiber abstauben kann. Ich habe mir eine Karte besorgt, auf Wegen, auf denen ich nicht diese 700 Euro, kann ich ruhig zugeben, bezahlen musste, aber die Reise muss ich trotzdem bezahlen. Und ich wollte vor allem eins wissen, mir ging es nicht aus dem Kopf. 2-3 Jahre vor Corona, ein Zeitungsartikel, die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft schrieb eine Pressemeldung, Sie hatten einen Stand auf der Expo Real und Fazit, großes Interesse an der City West. Und dann dachte ich mir, was haben die denn da präsentiert? Die City West gibt's noch gar nicht. Die Modelle sind mehr oder weniger Fantasie. Und dieser Gedanke, der wurde eigentlich immer größer, weil die City West und der Rathausabriss, ich erinnere daran, Teilabriss, dann verschwenkte Stadtstraße und auch, dass wir das Einkaufszentrum komplett kaufen für 40 Millionen, um es dann abzureißen mit dem Turm. Das war zu der Zeit, wo mir diese Pressemeldung, und ist auch noch eine zweite, die ich irgendwo aufgehoben habe, dann im Folgejahr, das ging mir nicht mehr aus dem Kopf, weil an was hat man denn Interesse, wenn ich nichts sehe? Was wurde denn da präsentiert? Und dann hat es natürlich ewig gedauert, bis ich da tatsächlich mal auf diese Messe kam. Und habe ich den Stand der Metropolregion gesucht, der Verbandsregion Rhein-Neckar, wie es ja, wie ja eigentlich die politische Entität, die staatsrechtliche Entität heißt. Die Metropolregion ist ja mehr der Begriff für der privatwirtschaftliche deckungsgleiche Überbau, deckungsgleich von den Grenzen her gesehen, übrigens nur hier bei uns. Verbandsregionen und Metropolregionen gibt es auch woanders, aber die haben nicht die gleichen Grenzen. Hier ist es zufällig mal so. Und dann habe ich einen Stand gefunden. Die Messe ist riesig, also riesig. Da gab es dann ein Tischchen von Heidelberg und eins von Mannheim und von Baufirmen der Region und von der Verbandsversammlung natürlich. Und Ludwigshafen war nicht da und normalerweise komme ich ja zu spät. Und dann fragte ich, ja, wo ist denn die WEG? Und dann hieß es, ja, die kommen noch. Und dann habe ich erstmal einen Rundgang gemacht und dann kamen die aber nicht. Und in diesem Jahr, und dabei will ich es mal belassen, wurde die City West offensichtlich nicht vorgestellt. Entweder war das Interesse vor 5, 6 Jahren so groß, dass man da überhaupt nicht mehr nachbearbeiten muss. Aber das fand ich schon ein bisschen schräg, etwas anzupreisen, das es nicht gibt. Und jetzt bin ich da und wollte mal was sehen und dann war nichts. Aber die GAG war da, so viel kann ich sagen. Allerdings jetzt ohne Tischchen und Prospekte, da habe ich jetzt keine gesehen. Und der Herr Keimes, den wir nachher noch loben wollen von der LUCOM, der Nachfolger von Michael Quartier, unserem altgedienten Mr. Ludwigshafen, der war auch da. Was mich gewundert hat. Ich meine, gut, die haben natürlich auch Gebäudewirtschaft, aber dazu muss ich doch nicht zur Messe gehen. Stellte sich aber raus, dass nach der Messe ein Storybook über Ludwigshafen, also so eine Image-Mappe, unter der Regie vom Herrn Keimes gedruckt und veröffentlicht wurde, aber leider nicht in time, wohl für die Expo Real, jedenfalls nicht, als ich da war. Dieses Storybook, den Prospekt gibt's aber, der liegt hier irgendwo, ich habe ihn hier hingelegt. Schöne Sache vom Herrn Keimes. Dabei will ich es mal belassen mit meinem Abenteuer auf der Expo Real, wo die Karten ziemlich teuer sind und die Firmen auch mal gern Dagobert Invest heißen.
Ja, ganz genau. Und zwar, dass der Titel dieses Storybooks ist Ludwigshafen, eine Stadt erfindet sich neu. Und man muss schon sagen, also wenn man dieses Heft durchblättert, tolle Arbeit, super, muss man wirklich sagen. Aber es ist natürlich eine Vision, die verkauft wird. Und diese Vision heißt Ludwigshafen 2050. Und wir sind zwar auf dem Weg, aber machen wir uns nichts vor. Bis wir da sind, vergeht noch viel Zeit. Und da läuft noch viel Wasser den Rhein hinunter. Aber wenn wir schon beim Thema Bauen sind, ist das Thema Baudezernent Alexander Thewald nicht weit. In der letzten Sitzung des Stadtrates am 9. Dezember haben sich CDU und SPD auf den Baudezernenten eingeschossen. Und zwar insbesondere wegen des Themas Walzmühle, Flüchtlinge, Unterkunft. Insbesondere hat die CDU in Richtung Thewald gesagt, Herr Thewald, Sie haben der Stadt Ludwigshafen einen schweren Schaden zugefügt. Sie werden sich dafür noch verantworten müssen. Die SPD hat gesagt, Herr Thewald, an uns liegt es nicht. Wir wollen Gelder für Schulen und für Kitas bereitstellen. Geld ist genug da. Bitte machen Sie Ihre Hausaufgaben. Wir sind dann dem Herrn Thewald in der Haushaltsdebatte beigesprungen, weil man muss ganz ehrlich sagen, zu den Ergebnissen von Herrn Tewald nach 3,5 Jahren Baudezernenten in Ludwigshafen gehört auch und insbesondere, dass er endlich diese unselige Posttunnel-Debatte beendet hat, die über Jahre hier die Kommunalpolitik bewegt hat. Sie wissen, der Posttunnel zwischen dem Hochschulgelände und dem Hauptbahnhof Ludwigshafen. Er hat statt des untauglichen Posttunnels die sogenannte Verbundbrücke ins Spiel gebracht, das heißt eine Brücke über den Hauptbahnhof Ludwigshafen, sehr zur Freude sogar der Deutschen Bahn, die sich diese Brücke sehr gut vorstellen kann, insbesondere auch mit einzelnen Zugängen zu den Bahnsteigen, was im Übrigen auch die unendlichen Wege auf diesem Hauptbahnhof wirklich reduzieren würde. Diese Verbundbrücke ist leider im letzten Hauptausschuss, Heinz war ja dabei, kann er sicherlich noch ein bisschen was dazu sagen. Zunächst erstmal wegen der Planungskosten von 1,3 Millionen, die Vorplanungskosten, erstmal gestrichen worden, aber wir bleiben an dem Thema dran. Dann hat Herr Tewald einen Zeitplan für die Sanierung der Einweisungsgebiete an der Bayreuther Straße erarbeitet und vorgelegt. Er hat die Hochstraße Süd abgerissen und den Grundstein für den Ersatz gelegt. Er hat den Pendlerradweg geplant und ist dabei, diesen durch Dritte finanzieren zu lassen. Ludwigshafen kann sich das ja gar nicht leisten. Er hat politische Forderungen wie eine quartalsweise Bauvorhabenübersicht, Bauen für Bildung nennt sich diese Arbeitsgruppe, hat er vorgelegt. Und man muss auch der Ehrlichkeit halber sagen, Bauen für Bildung. Natürlich hat Ludwigshafen einen unheimlichen Sanierungsstau, aber wir haben zwei fertige Kitas in der Berliner Straße und wir haben eine niegelnagelneue Kita am Lichtenberger Ufer. Beide zu. Die Stadt baut ja, aber es gibt ja keine Mitarbeiter, die diese Kitas betreuen können. Wir haben keine Erzieherinnen und Erzieher. Das heißt also, die Verantwortung beim Herrn Tewald abzuladen, dass es so wenig Kita-Plätze in dieser Stadt gibt, ist doch etwas billig. Und das haben wir natürlich auch ganz genau gesagt. Also da gibt es noch andere Themen, die zu sagen sind. Zum Beispiel der Regionalplan von Ludwigshafener Seite wurde vorgelegt. Eine Wasserstofftankstelle ist geplant und dergleichen mehr. Also wir sind der Auffassung, die Bilanz von Herrn Tewald kann sich durchaus sehen lassen. Also wenn wir vor allen Dingen die Kommunikation sehen, die bei dem Herrn Dillinger...
Ich wollte gerade sagen, Kommunikationsprobleme zwischen zum Beispiel den Dezernaten, also die Schulen sind ja woanders angesiedelt, im Dreier, soweit ich informiert bin, und Bauen und Gebäudewirtschaft ist 4. Der Arbeitsplatz vom Herrn Tewald, und das war ein Thema vor einigen Jahren, dass da die Kommunikation, was der Hausmeister sieht einen Schaden, ja, wir müssen gar nicht von Gefahrenverhütung schauen und dann Brandschutzmaßnahmen in Millionenhöhe und so weiter reden, sondern es ist irgendwas kaputt und der Hausmeister sagt es von mir aus der Direktorin und so, also da wurde schon ein Problem erkannt und wenn wir schon bei den Leistungen vom Herrn Tewald sind, auch bei der Haushaltserstellung hat er sich eingebracht, wie man denn einmal verplante Mittel dann auch zwischen den Fachabteilungen innerhalb eines Dezernates dann, wie man sich zum Beispiel aushelfen kann, also Erfahrungen, die er aus Leipzig und Heidelberg mitgebracht hat. So, die Sache mit der Walzmühle, ja, wenn die unbedingt untersucht werden soll, also ich meine, da war auch das Impfzentrum drin, und dann war es im Pfalzbau. Da müssen wir mal gucken. Man hat sich nicht nur eingeschossen, man hat da sich man hat was ins Rollen gebracht, muss ich sagen. Da wollen wir mal nicht vorgreifen, aber es ist nicht so, dass Herr Tewald in die Stadt kam und hier waren überall blühende Landschaften, sondern die Baudezernenten vor ihm hatten jetzt auch nicht gerade sehr viel Fortun, muss ich mal sagen. So, und es ist vielleicht auch möglicherweise der frische Wind, der dem einen oder anderen so ein bisschen die Nerven blank legt.
Man muss dazu noch der Ehrlichkeit halber sagen, natürlich kommt die Lösung Flüchtlinge zeitweise in der Walzmühle, die ohnehin leer steht. Und ich denke, mein leerstehendes Einkaufszentrum ist nun wirklich eines der geringsten Probleme von Ludwigshafen. Diese Lösung haben wir mitgetragen im Stadtrat, natürlich, weil alles andere würde bedeuten, Flüchtlinge in der Eberthalle beziehungsweise in den Bürgerhäusern unterzubringen. Das würde auch ein Sporthallen, das würde natürlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt in dieser Stadt wirklich abträglich sein.
Und hätte auch dieselbe Diskussion, was ist denn mit den, ja, was ist denn mit den Leuten, die um die Sporthalle rum wohnen? Und es gab eine Informationsveranstaltung, Jens war da, ich war kam eine Stunde zu spät, es war vor Weihnachten montags, hat die Stadt gut gemacht. Es waren zahlreiche Bürgerinnen und Bürger da und dann wurden alle Fragen und Äußerungen, die man sich nur ausdenken kann, zu dem Thema geäußert und erklärt. Und es ist auch übergangsweise, wie es jetzt genau dazu gekommen ist, dass man sich nicht... Ich muss mal sagen, ich habe die Unterkunft 2015 in der Wattstraße besucht. Das ist, dass ich es nicht verwechsle, Watt- und Wollstraße, Rotes Kreuz, hinten raus, bei der, wo niemand weiß, wo Muttenheim aufhört und die Gartenstadt anfängt, am Ende einer Sackgasse hinter der Bahnlinie in einer Halle. Da gab es keine Bürgerversammlung, weil da wohnt auch keiner. Und wenn man da zu Fuß losläuft, von dieser Unterkunft. Da dauert es aber, bis man vielleicht an den Anfang der Bruchwiesenstraße kommt. Und da ist es auch nicht schön. Also warten wir mal ab. Ja, da wird jetzt ganz sicher nicht Sodom und Gomorra ausbrechen. Und eben möglicherweise muss man sich um die Bewohner dort mehr sorgen als um die Anwohner, und tagsüber ist da ja mit dem Lusanum und so weiter auch was los, und ich muss mal sagen, die Diskussion rund um den Berliner Platz, ich darf mal an diesen an diese traditionsfolkloristische Einrichtung der Gefahrenverhütungszone, oder wie nennt sich das doch gleich, dass man keinen Alkohol auf offener Straße trinken darf. Ich weiß noch, wo ich gefragt habe, ja, aber die treffen sich doch tagsüber vorm Nettomarkt. Wir hatten da auch einen Ortstermin. Wenn wir da schon diese Zone haben, warum machen wir nicht 50 Meter, erweitern wir die in die Ludwigsstraße rein, wo sich die Anwohner beschweren, dass da auch gern dann hinuriniert wird, nach dem Genuss von günstig erworbenen Alkoholika, und sich die Verwaltung bemüht hat, das irgendwie vom Tisch zu kriegen mit irgendwelchen Statistiken, die man sich vermutlich gerade ausgedacht hat. Also das ist ja schon lächerlich, und die Polizei hat auch keine Statistik, wenn da irgendjemand sich noch einen halben Döner holt und dann im Suff irgendjemanden verhaut, ob das nicht jemand aus Limburger Hof ist, der gerade in unserer Autobahndisco war, weil das würde das Problem dann doch ein bisschen realistischer skizzieren, wenn rauskäme: alle Delinquenten kommen aus dem Kreis und waren vorher in einem bestimmten Etablissement, obwohl ich jetzt den Musikpark nicht schlecht machen will. Ich sage nur, das ist das eine. Und das andere ist natürlich der beliebte Treffpunkt vorne am Rhein. Ach, Videoüberwachung, ja, da können wir gleich super Brücke. Dann allerdings nicht vom... Videoüberwachung war auch mal für den Berliner Platz vorgesehen, im Wahljahr, als Oberbürgermeisterwahlen waren. Da weiß ich noch, dass Dr. Übel Videoüberwachung gefordert hat für den Berliner Platz. Seitdem aber nicht mehr. Dafür kam er dann auf die Idee, aufgrund des Litterings, Müllproblematik, Sperrmüll einfach irgendwo auf die Straße stellen, insbesondere im dicht besiedelten Hemshof, dass man da vielleicht mal Videoüberwachung betreiben könnte. Und als Pirat müsste ich ja dann von Anfang an dagegen sein und die üblichen stichhaltigen Argumente bringen. Aber ich habe mich fürs Gegenteil entschieden und habe immer mal wieder gefragt, wann kommt denn endlich die Videoüberwachung? Weil ich natürlich wusste, das ist ein langer Weg. Und es kommt aber, möglicherweise hilft's auch. Möglicherweise steht der Müll dann ein paar Straßen weiter. Aber es ist ja eine mobile Videoüberwachung, begleitet von Müll-Sheriffs. Da haben wir auch gefragt, wo sind sie denn, die Müll-Sheriffs? Können wir mit denen mal reden und mit ihnen auf Tour gehen? Da gab es eine Anfrage von uns. Wir würden gerne mit den Müll-Sheriffs auf Tour gehen. Da kannst du vielleicht, du hast die Anfrage weggeschickt, kurz was sagen. Und wir sind kurz davor, das war, glaube ich, der Bericht der OB im letzten, entweder war es Umweltausschuss oder Hauptausschuss, Alle Fragen sind geklärt. Jetzt müssen wir nur noch die Kameras kaufen und Leute einweisen, wie die funktionieren. Und die Müllsheriffs müssen wieder gesund werden. Und ein Müllsheriff muss noch eingestellt werden. Und dass manche Müllsheriffs, das ist natürlich nicht der, ist eine anspruchsvolle Tätigkeit. Das ist nicht einfach, man muss ähnlich wie beim kommunalen Vollzugsdienst rechtlich geschult werden, was darf ich, was nicht. Und dann sollte man denn jemanden beim wilden Müllablagern ertappen oder ausfindig machen können, dann gibt es natürlich einen Verwaltungsakt, der wird dann auch von den Müllsheriffs ausgefüllt und ausgeführt. Also ich will mich da jetzt nicht lustig machen, der Begriff lädt zwar dazu ein, aber es sind viele Hürden zu nehmen, das war absehbar. Aber anscheinend wird das Jahr 2024 auch videogestützte Jagd auf wilde Müllablagerungssünder mit sich bringen.
Ein letztes Thema und dann verlassen wir vielleicht auch den ernsten Teil unseres Podcastes. Das ist die Eberthalle in Friesenheim. Wir sind bekanntermaßen ja große Fans der Eulen und fiebern immer mit, auch wenn jetzt die Hinrunde in Ludwigshafen jetzt nicht besonders gut gelaufen ist. Wir stehen, glaube ich, auf dem 15. Platz oder so. Also wir sind im stabilen Mittelfeld, aber man hat sich da, glaube ich, etwas mehr versprochen. Und wir versprechen uns natürlich auch dort mehr bei den Eulen und wünschen für die Rückrunde natürlich 2024 viel Erfolg und drücken den Eulen die Daumen und unterstützen sie natürlich nicht nur geistig, sondern gehen natürlich gerne hin ins Spiel und unterstützen lautstark. So, was ist mit der Eberthalle? Die Eberthalle ist in die Jahre gekommen, die Eberthalle soll saniert werden. Dann hat man sich angeguckt, was kann man dann machen bei der Eberthalle. Es gibt drei Lösungen, die sogenannte Pinsellösung. Das heißt, man streicht einmal drüber und dann war es das. Die zweite Lösung.
Das ist aber auch zweistellige.
Genau. Kostet ungefähr, ich weiß nicht, so 12 oder 10 Millionen, wenn es mal reicht. Genau. Dann gibt es die Sanierungslösung. Das heißt, man ertüchtigt die Eberthalle, sodass sie vielleicht für die nächsten 10 Jahre zu gebrauchen ist. Das heißt, es wird neue Lichttechnik eingebaut. Es werden diese LED-Wände eingebaut und. Das Ganze ist natürlich auch und aus der Sicht der Eulen eine Angelegenheit, die so nicht wirklich funktioniert. Denn wenn man denn in die Bundesliga wieder zurückhaben will, dann gibt es auch bestimmte Anforderungen an die Mindestsitzplätze. Man braucht ein Konferenzzentrum. Man braucht natürlich auch entsprechende Technik heutzutage, damit man das auch im Fernsehen übertragen kann oder was auch immer. Allein schon die Eberthalle, wenn jetzt drei Leute mit einem Rollstuhl kommen, ist dann nicht einfach, geht nicht, weil man kann natürlich drei Rollstuhlfahrer dort ans Spielrand setzen, aber dann kommt natürlich der Brandschutz und sagt, Rettungswege, wie sieht's denn damit aus? Also das heißt, dass man kann natürlich die Eberthalle ertüchtigen, wie man will, aber man kommt einfach an seine natürlichen Grenzen, denn die Eberthalle aus den 60er Jahren, wenn ich es richtig weiß, ist einfach für heutige Gegebenheiten einfach nicht geschaffen. So, die dritte Möglichkeit ist, man baut einfach eine neue Halle. Und da kommt man wieder auf die Frage, wie baut man die neue Halle? Die Stadt Ludwigshafen kann das nicht leisten. Das Land Rheinland-Pfalz wird der Stadt Ludwigshafen ebenfalls keine neue Halle bauen. Dann werden wir das wahrscheinlich so machen müssen, wie das die Kollegen in Heidelberg uns vorgemacht haben. Mit der SNP-Halle und zwar mit privaten Investoren. Ob das wirklich trägt, in Ludwigshafen. Wir sind jedenfalls dafür, dass die Eulen ein angemessenes Eulennest bekommen und dementsprechend wollen wir hoffen, dass es zu einem Neubau kommt. Jüngste Ideen in diese Richtung gehen dahin, dass man sagt, okay, beim Heinrich-Pesch-Gelände ist ja noch Platz für eine neue große Schulsporthalle, die natürlich nicht nur die Eulen nutzen können, sondern auch der Schulsport. Eine ideale Ergänzung, die wir natürlich gerne sehen wollen und wir wollen die Entwicklung weitertreiben und natürlich auch eines der Themen, die uns über die Kommunalwahl hinaus wirklich bewegt, dass hier eine angemessene Lösung sowohl für den Schulsport als auch für die Spitzensport in Ludwigshafen gefunden wird. Und Heinz hat noch eine Ergänzung?
Ja, also es ist ja nicht nur Handball. Ich erinnere an unsere vielen und durchaus in für Experten nicht unbedeutende untere Ligen, also Fußballclubs hier in Ludwigshafen ist das Thema, unsere Hallenfußballstadtmeisterschaft, ich weiß gar nicht, die müsste doch jetzt im Januar wieder stattfinden, wenn sie nicht ausfällt. Eine neue Halle kann natürlich auch nicht, es sei denn, die bauen sie sich selbst, weil sie im Lotto gewinnen, kann natürlich nicht nur eine Eulenhalle werden, ist ganz klar. Also und die Stadt kann nur koordinieren, empfehlen, Leute zusammenbringen, bezahlen, ist auf absehbare Zeit, würde ich jetzt einfach mal aus der Lameng sagen, eher unwahrscheinlich, weil so eine Halle, wenn das Anmalen, wenn die Pinsellösung 10 Millionen kostet und die Renovierung 40 Millionen, weiß ich nicht. Ich wünsche Ihnen aber durchaus eine adäquate Halle. Kaiserslautern hatte wenig Fortune durch die Meisterschaft unter König Otto, weil dann natürlich jeder gedacht hat, immer Meister oder erste Bundesliga und dann entsteht ein riesiger Wasserkopf und die Spieler wurden teurer und der Erfolg blieb aus und schwupp können sie die Miete für den Betzeberg nicht mehr zahlen. Das ist so eine Sache mit dem Sport, ja, das ist wie in der Politik, manchmal läuft's da mal wieder nicht und dann denkst du, es läuft und dann wirst du vom Platz gekerschert, ja, und keinen interessiert's. Also kommt aber eine funktionierende Mehrzweck Multifunktionshalle kann natürlich jede Stadt brauchen, das muss ich sehen. Und die Eberthalle ist baulich erhaltenswert, steht natürlich auch schon unter Denkmalschutz in Teilen und könnte auch, das wäre so meine Idee, zurückgebaut werden auf den geschützten Teil und dann eher hochkulturellen oder als Begegnungs höheren Zwecken, ja, als mein erster Besuch war Steve Purple Konzert irgendwann in den 80er Jahren, kann ich ruhig zugeben. Und ich habe auch Manowar gesehen in der Eberthalle, mehr so aus Spaß. Kann ich jetzt keinem empfehlen, aber ich würde es auch keinem ausreden, wenn Manowar in der Stadt ist, da hinzugehen. So viel zur Halle. Ein paar lockere Themen, oder um die Kurve zu kriegen, ist Jutta Steinrucks SPD-Austritt ein lockeres Thema. Ich war überrascht und ich war umso mehr überrascht, als sie eigentlich als Siegerin aus dieser Sache herausging, dass sie das kommunizierte als politische Tat und eben nicht, wie meine erste Vermutung war, den ein oder anderen Schaden erleiden würde. Das war, muss ich sagen, schau mal einer an, was alles gibt.
Denn ich kann da nahtlos ergänzen, wenn der aktuelle SPD-Bundestagsabgeordnete für Ludwigshafen und Frankenthal, Christian Schreider, in der Zeitung sich meldet und sagt, Jutta hat ja recht, sie tritt aus, weil Land und Bund die Kommunen einfach nicht genug unterstützen. Aber da muss man ja nicht aus der SPD austreten. Also bitteschön, also bei solcher Diskussion ist natürlich klar, dass sie da als Siegerin der Herzen aus der Diskussion herausgeht. Insbesondere, was wir hier nicht kommentieren, weil wir es auch gar nicht genau wissen. Wir wissen ja nicht, was intern bei der SPD alles so gelaufen ist. Ob es mit der Wiederwahl oder mit der erneuten Kandidatur als Oberbürgermeisterin zusammenhängt oder auch nicht. Oder tatsächlich mit der zugegebenermaßen wirklich fehlenden finanzpolitischen oder finanziellen Ausstattung für die Kommunen, die ja nicht nur Ludwigshafen betrifft, sondern andere Kommunen in Rheinland-Pfalz und anderen Ländern ja auch. Also dieses Thema Juttas SPD-Austritt, ob das der Stadt wirklich geschadet hat, wir wissen es nicht. Es ist jedenfalls so, wie es bisher gelaufen ist, hat es ihr auch nicht genützt, als SPD-Mitglied in Ludwigshafen wahrgenommen zu werden.
Da muss ich dir recht geben, das steht uns eigentlich nicht zu, das kann man als Privatmann sagen. Also die Zusammenarbeit mit ihren BürgermeisterInnen ist möglicherweise ausbaufähig. Also immerhin, dabei wollen wir es mal belassen, ja, wir mögen uns ja alle, aber wenn ich schnell einen Innenminister brauche und mir fällt niemand anderes ein als Oberbürgermeister einer Stadt, wo ich den Oberbürgermeister stelle seit Jahr und Tag, seit 48 oder wann, und dann da hätte man vielleicht mal ein bisschen harmonischer irgendwie das regeln können. Das hätte beiden Seiten besser getan. Wurscht, es sind alle noch da, es sind die gleichen Personen und haben sie halt einen anderen Ausweis oder einen weniger im Geldbeutel. Es ist jedenfalls ein ungewöhnlicher Schritt. Wir wollten ja auch mal nach hier in den kleinen Ort in der Nähe von Germersheim fahren. Das ist einer, ein kleiner Ausblick. Wir machen ja gerne Ortstermine. Wir wollten eigentlich mal die Leute besuchen, die, also der Gemeinderat, der geschlossen ausgetreten ist aus Protest. Und gut, die haben sich, heißt es dann, die haben sich alle wieder wählen lassen und so weiter. Trotzdem sieht man, dass doch Probleme mit der Landesregierung und mit der Ausstattung der Gemeinden und Kreise und auch mit politischen Organisationen, die ADD ist, wird ja von politischen Beamten geführt, ja, von der hört man ja eigentlich dann auch immer nur strenge Worte und Reik hat zu Recht in seiner Rede, glaube ich, mehrfach jetzt darauf hingewiesen, das ist auch, glaube ich, unsere Fraktionsmeinung, Aufsicht und Dienstleistungsdirektion, Zuckerbrot und Peitsche oder von mir aus Butterbrot und Peitsche, aber nicht nur Schweigen im Walde und alle zwei Jahre die Peitsche zeigen und dann nach 30 Jahren mit ungeglichenen Haushalten einem die den Rinderziemer überzuziehen. Das ist kein guter Stil und der Kopf der ADD, sagen wir mal, der hatte ja dann auch kein Fortun, wenn man sich das hier mal nochmal ins Gedächtnis ruft. Wer führt und führte den Laden eigentlich? Also da bin ich auch mal gespannt, wie es so weitergeht mit dem Spannungsbereich Austerität und Butterbrot. Aber da wären wir ja fast schon wieder bei ernsten Themen. Wir wollen einen versöhnlichen Abschluss. Wir haben viel vor in diesem Jahr. In diesem Jahr sind auch Wahlen. Das gehört dazu. Ja, wer gewählt werden muss, muss gewählt werden. Da gibt's viel Arbeiten, Organisationen, die, wenn man sie mal betont und ausführt, gleich wie Jammerei gilt, gerade bei kleineren Gruppen. Aber das wird unterschätzt, das Formale und die formale Arbeit. Was Bundes, ich habe den Chaos Computer Club Kongress besucht in Hamburg. Ein Kreis hat sich geschlossen. 2019 war der letzte in Leipzig. Zwischendrin Corona-Jahre, alles digital. Und ich habe viele interessante Vorträge, natürlich nicht alle gehört, geht gar nicht, vieles ist gleichzeitig, aber Aufzeichnungen, eine Liste gemacht. Und das werde ich auf unserer Homepage, einiges auch mit kommunalpolitischem Bezug und vieles mit europäischem und bundespolitischem und globalen Bezug. Und diese Bezüge, trickle down, kommen irgendwann in jeder Stadt und jeder Gemeinde an. Ich erinnere zum Beispiel auch an das sogenannte Online-Zugangsgesetz. Auf Wahlplakaten hat man das bei der Landtagswahl gern mal gelesen. Wie schön das ist, dass junge Familien bald online Kindergeld beantragen können und so weiter. Dass da ein Haufen Fallstricke und auch viel dunkle Dinge dran hängen, seit das 2017 von ganz weit oben dezentral in ganz Europa ausgerollt wird. So dass sich nur Leute damit auskennen, die dafür bezahlt werden, ist ein ganz anderes Thema. Aber auf jeden Fall war der Besuch sehr inspirierend. Natürlich keine Erholung. Und die Ergebnisse meines kleinen Abenteuers will ich den Ludwigshafener Innen nicht vorenthalten und werde das auf unserer Homepage setzen als Servicebeitrag. Viele, viele Vorträge sind so interessant und zeigen Dinge auf. Da muss man sich, das sage ich jetzt schon, beim Genuss der Vorträge hinsetzen. Dann kann man schon mal nicht umfallen. Reik, wir brauchen noch schnell was Buntes und Versöhnliches.
Ja, und zwar, ich habe noch zwei Themen. Wir wollten ja den Herrn Keimes von der LUKOM loben. Ja. Und zwar, der macht ja auch einen super Job. Und zwar, wir haben bei uns in der Fraktion noch den wunderbaren Kalender 2024 Ludwigshafen Stadt am Rhein und mit wunderbaren Bildern aus der Stadt Ludwigshafen. Von allen 12 Monaten, ganz genau. Und jeder Monat ist wirklich schön. Das heißt also, wer diesen Kalender gerne unentgeltlich erhalten möchte, ruft uns an, schreibt uns einfach eine E-Mail über unsere Homepage und dann bekommt ihr einen neuen Kalender für das Jahr 2024. Und wenn gewünscht, dann signieren wir auch jeden Monat eigenhändig mit der Unterschrift von Heinz Zell und mir und wem wir auch immer haben wollen. Sie bekommen diesen Kalender, aber auch ohne Signatur. Das soweit zum Herrn Keimes. Wir haben vielleicht noch ein buntes Thema, aber das möchte ich wirklich in zwei Sätzen sagen. Wir haben ein, nun, stadtbekannt kann man vielleicht nicht sagen, aber wir haben das meines Erachtens das einzige Sexkino in Ludwigshafen in der Amtsstraße.
In der Amtsstraße neben der Rheinpfalz.
Richtig, neben der Rheinpfalz. Und wir wollen jetzt nicht die Rheinpfalz mit dem Sexkino irgendwie in Verbindung bringen, auf keinen Fall. Es ist reiner Zufall. Sie sind beide Nachbarn und diese Amtsstraße, die grenzt an die Ludwigstraße, also Ludwigshafens. Es stimmt, Bismarckstraße, Entschuldigung, Bismarckstraße, Ludwigshafens beliebteste Fußgänger-Einkaufs- und Fußgängerzone. Es gibt dort einen neuen Betreiber in diesem Sexkino. Der möchte das also aus dem Schmuddelgewerbe rausholen und zwar einen Swingerclub in Ludwigshafen-Mitte etablieren mit diesem Sexkino. Genau, wir sagen mal toi, toi, toi für diese...
Das für diesen, nach einem Ortstermin und genau. Podcast, aber tagsüber.
Es ist ein kühner Plan, sagen wir mal an dieser Stelle. Aber ich denke mal, mit diesem Thema... Ah nein, Moment, eins haben wir noch.
Vision 2035, warum nicht auch das kleine Kino und... Vielleicht wird er ja von der Nachbarschaft unterstützt, ich weiß es nicht. Da gehen wir mal vorbei. Ich höre davon zum ersten Mal und bin angetan von diesem euphorischen Aufbruch, der da anscheinend vorbereitet wird.
Dann möchten wir Sie noch mal darauf hinweisen, die nächsten Gast-Podcast kommen. Und zwar, wir haben jetzt für Anfang Januar fest verabredet einen Termin mit Herrn Dr. Grommes, dem Leiter der Müllverbrennungsanlage GML hier in Ludwigshafen, der zum Ende Januar meines Wissens in den Ruhestand tritt, also praktisch auf den letzten Metern hier sich in die bunte Reihe Ludwigshafener Bürger bei unserem Gastpodcast einreiht und uns alles über Müllverbrennung und warum das so teuer ist und warum er zurzeit eine Klage vorbereitet und erklären wird. Ein weiterer Gastpodcast wird kommen mit Klaus Schirdewan. Sie kennen ihn vielleicht, er hat im Bundestag gesprochen zur unseligen Geschichte des Paragraphen 175 Strafgesetzbuch, die Verfolgung von Homosexuellen in der Nazizeit und dann noch in der Nachkriegszeit bis in die 60er Jahre. Hier in Ludwigshafen ist er auch verurteilt worden und deswegen ist er ein gern gesehener Gast bei unserem Gastpodcast. Und last but not least, wir laden, und das wird Heinz jetzt noch gern sagen, eine Vertreterin des Fördervereins der Städtepartnerschaft mit der Ukraine. Swavel, wenn ich mich richtig erinnere, ja, wird das richtig ausgesprochen.
Aber ich werde einen Teufel tun und jetzt behaupten, ich weiß, wie man es richtig ausspricht, aber das werden wir bei dieser Gelegenheit
lernen, denn unsere neue Partnerstadt in der Ukraine, es kam relativ zügig und unverhofft, aber es hat sich dann herausgestellt, dass es, Ludwigshafen ist ja ein Dorf, irgendwie besteht jedenfalls aus Dörfern und dann kam man in Kontakt und haben uns besucht und wir werden eine Sendung über unsere ukrainische Partnerstadt machen. Und ich, wie gesagt, ich gab schon die kühne Idee, vielleicht Kunstvereine oder so zusammen. Sind ja im Moment dort Gott sei Dank keine aktiven Kriegshandlungen. Auf der anderen Seite hat man mir gesagt, man könnte zwar mit seinem Privatwagen hinfahren, aber schon kurz vor der Grenze würde der Versicherungsschutz erlöschen. Denn die Autoversicherer verstehen da jetzt gar keinen Spaß, wenn man in Krisengebiete fährt mit seinem Wagen der unteren Mittelklasse. Also habe ich da dann doch nochmal davon abgesehen. Zeit hätte ich vermutlich sowieso nicht gehabt, aber der Gedanke kam mir, als ich hörte, dass da ein Kleinbus des Bauordens hinfuhr, um Sachen hinzubringen, von Generatoren und Spenden. Da fällt mir noch eine außerkurrikulare Sache ein. Ich habe Musikinstrumente gespendet für Erdbebenopfer der Türkei, auch mit Hilfe des Bauordens, und war in der Landesschau sogar. Andere hätten das verwertet. Auf der Homepage müssen wir vielleicht nachholen. Aber Erdbeben und Krisengebiete ist kein buntes Thema. Wir gehen also wieder einen Schritt zurück. Sagen Aufbruchsstimmung 2035. Herr Keimes arbeitet dran, den haben wir gelobt. Alteingesessene Sexkinos werden möglicherweise zu seriösen Swingerclubs. Und the only way is up, würde ich sagen. Raik, ja, also da sind wir doch dabei.
Mit diesen besinnlichen Gedanken entlassen wir Sie gerne in das neue Jahr 2024. Und Heinz Zell und ich wünschen Ihnen wirklich alles Gute, Gesundheit. Wir wünschen uns ein friedvolles Jahr 2024 und mögen die Krisen dieser Welt, ob in Gazastreifen oder in der Ukraine, möglichst schnell beendet werden. Und wir wünschen uns für Ludwigshafen alles Gute, dass Ludwigshafen in diesem Jahr vorankommt. Und bleiben Sie uns gewogen und hören Sie wieder rein. Sie werden es nicht bereuen.
Dem kann ich mich nur anschließen. Auf ein gutes Jahr 2024. Wir hören uns und sehen uns bald wieder. Bis dann.